Willkommen zu unserer Sendung Sehnsucht nach mehr. Wir leben in unserer Zeit mit Slogans wie Verwirkliche dich selbst oder Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, so wie wir es auf der Internetseite des Bundesfamilienministeriums finden. Was sagt ihr dazu?
Also ich habe dazu eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben in der Schule mal vor einiger Zeit über Aufklärung gesprochen. Die Lehrerin sagte, ja, leben wir in einem aufgeklärten Zeitalter? Das war die Frage, die an die Schülerin ging. Und dann sagte eine, naja, doch, finde ich schon. Dann sagt sie, ja, sagt die Lehrerin, ja, diese Meinung teile ich nicht. Ich möchte euch da ein Beispiel geben. Also ich hab eine Schülerin gehabt, die hat mir doch tatsächlich gesagt, sie möchte nach der Schule zu Hause bleiben und dann für die Kinder sorgen. Das ist ja wohl nicht aufgeklärt. Und dann habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie mal, aber ich habe so, meine Meinung ist, aufgeklärt sein bedeutet, dass wir uns aussuchen dürfen, was wir machen wollen, dass wir die Wahl haben. Und da hat sie mich also wirklich angegangen, gesagt, das ist ja wohl das Letzte, sowas kann man ja wohl nicht sagen, unmöglich. Und das ist so die Erfahrung, die ich dazu gemacht habe, zu der Offenheit und unserem wirklichen Aufgeklärtsein.
Ja, aber die Frage, die sich ja schon stellt, ist, gibt es denn Unterschiede, ich meine jetzt abgesehen von den äußerlich klar einsehbaren Unterschieden, aber welche Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau, weil sie hatte das ja gerade eben in ihrer Einführung gesagt, dass man eben heute nicht mehr will, dass es Dinge gibt, die Frauen besser können, Dinge gibt, die Männer besser können, am besten sollen alle beides können. Das ist schon die Frage nach, da würde ich mich auch mal interessieren, ich meine, wie seht ihr euch denn so als junge Frauen? Was habt ihr für ein Bild von euch?
Ja, also ich denke schon, dass es da einen Unterschied gibt. Also ich fühle mich wirklich stark unterschieden von einem Mann, auch in meinen Wünschen. Auch in meinen Wünschen. Ich will schon Mutter sein, ich will auch zu Hause mit meinen Kindern sein, weil ich finde, dass es sehr wichtig ist, gerade für die Erziehung, für die Entwicklung der Kinder, dass man als Mutter zu Hause ist. Aber auf der anderen Seite ist bei mir auch ein Wunsch vorhanden, mich zu bilden. Ich will zur Uni gehen, ich will auch ein Berufsleben haben, aber nur so lange, dass nicht in die Erziehung meiner Kinder irgendwie reinspielt und negativ sich darauf auswirkt. Und ich denke, dass es irgendwie heutzutage schon möglich ist. Ich meine, man gibt halt eine Zeit lang den Beruf auf, aber das ist für mich, würde das nie irgendwie bedeuten, dass das was Negatives ist, sondern man verbringt Zeit mit den Kindern, man sieht die Kinder aufwachsen. Ich finde das unheimlich bereichernd und ich finde aber gerade auch für die Erziehung der Kinder ist es auch wichtig, dass man auch als Mutter dann eine Balance hat, dass man einen anderen Tätigkeitsbereich hat, in dem man irgendwie so eine Ausgeglichenheit erfährt und auch um auch in die Ehe mit meinem Mann. Ich meine, ich denke, dass es auch für meinen Mann interessanter wäre, wenn ich nicht nur die ganze Zeit zu Hause bin, sondern ich auch noch einen anderen Bereich habe, der mich interessiert, in dem ich arbeiten kann, mit dem ich mich auch darüber unterhalten kann, weil also, man sich einfach so auch gegenseitig dann weiterbildet.
Also ich sehe das, also ich empfinde das ganz ähnlich, wobei ich denke, man muss einfach mal beobachten, wie die Frau, wie die Vorstellung der Frau generell ist, so im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ob das so extrem geteilt wird. Also ich glaube, die Hauptvorstellung, die auch die meisten Frauen haben, nehme ich jetzt einfach, was ich so als solches empfinde jedenfalls, ist, dass man so einen Ehrgeiz hat, man möchte sich so dieses Verbissene, dieses richtige, ehrgeizige Berufsleben durchziehen. Und wenn ich da erfolgreich war, vielleicht dann mit 35, 40, dann kann man mal darüber nachdenken, jetzt noch vielleicht ein Kind oder zwei reinzuschieben. So ein bisschen so, ja, die Vorstellung, nee, ganz ernsthaft, so ein bisschen die Vorstellung. Wir probieren es jetzt, man möchte alles haben, man möchte im Prinzip alles abdecken. Also man möchte so erfolgreich sein, wie es nur geht. Aber dabei möchte ich dann halt auch mindestens noch ein, zwei Kinder. Dann ist man wirklich so diese vollwertige Frau. Und da kommt, finde ich, oft das Bild so, dass dann so entsteht, dass man, wenn man nur das eine hat, nur Kinder oder so, dass man dann nicht so das Vollwertige ist. Und diese Idee, dass die Frau eben erst das Karriere technisch geleitet haben muss und gelebt haben muss, bevor eigentlich auch das andere kommen kann. Ja, ich habe so das Gefühl, erwartet. Das ist so ein bisschen so die Erwartung, die auf jeden Fall die Frauen sich selbst auch irgendwie stellen.
Aber ich glaube, das ist oft auch, ich meine, ganz stark ist das einfach auch mir in den Medien aufgefallen, dass auch wenn man Fernsehen guckt oder so, die Frau wird auch immer so dargestellt. Die ist irgendwo immer zwischen Karriere und Familie und das ist auch ein ständiger Kampf irgendwie der Frau. Und man steht ständig unter diesem Druck. Und ich meine, das ist für eine wirkliche Selbstverwirklichung scheint mir das nicht so der glücklichste Weg zu sein.
Ja, ich habe dazu insofern was beizutragen, als dass meine Mutter eine ganz besondere Erfahrung gemacht hat, weil sie sozusagen ihre Karriere außerhalb der Familie dafür aufgeben hat, in der Familie Karriere zu machen. Sie hat eben 10 Kinder auf die Welt gebracht. Das ist eine ziemlich steile Karriere, wie ich finde. Und hat sich eben nach dem vierten Kind, sie war Grundschuldirektorin in Frankreich, sie ist Französin, hat sich nach dem vierten Kind entschieden, eben zu Hause zu bleiben, weil sie gesehen hat, auch wenn in Frankreich, wie es ja allgemein bekannt ist, das Betreuungssystem ganz toll sein soll, irgendwie muss eines der Elternteile bei den Kindern sein. Mein Vater ist Journalist und war dementsprechend viel unterwegs. Es war also klar, er kann nicht zu Hause bleiben. Er hat sich ganz bewusst entschieden, sozusagen für die Karriere in der häuslichen Berufsstruktur. Und sie hält heute viele Vorträge und dadurch, dass sie 10 Kinder hat, glaubt man ihr dann auch, dass man das als Karriere bezeichnen kann. Nur ich sehe natürlich genauso viele Mütter, die deutlich weniger Kinder haben und trotzdem einen wirklichen Beruf vollbringen. Ich weiß, dass es in Amerika mal getestet worden ist, zu sehen, wie viele Berufsfelder eigentlich eine Mutter bedient mit ihrer Tätigkeit für die Kinder. Und ich glaube, dann haben die auch ein Gehalt ausgerechnet, was eine Mutter, wenn man das alles als Berufe anerkennen würde, so im Jahr verdienen müsste, Stundenzahl und all die ganzen Dinge zusammen, da kommt eine ziemlich ordentliche Summe bei rum, so viel weiß ich. Was ich nur halt erlebt habe, ist, dass für mich als kleines Kind es enorm wichtig war, dass meine Mutter zu Hause war. Und das ist jetzt gar nicht mal so, dass sie mich überall hinkutschiert hat oder dass sie mich mit Süßigkeiten vollgestopft hat, auch wenn es vielleicht so aussehen mag. Aber dass es eher halt so ist, dass ich wusste, es ist jemand da. Also meine Mutter war nicht dann da, wenn sie Zeit hatte, sondern sie war dann da, wenn ich sie brauchte. Und das drückt sich darin zum Beispiel aus, dass es mir eine unglaubliche Sicherheit, glaube ich, gegeben hat. Im Nachhinein kann ich das wahrscheinlich etwas besser wertschätzen als zu der Zeit selbst. Dass es mir Sicherheit bedeutet hat, wenn ich irgendwo im Haus, sei es das berühmte Bügeleisen, gehört habe, dann wusste ich, okay, sie ist da. Ich habe in der Regel viel im Keller gespielt, wusste aber, wenn ich was habe, kann ich da hingehen. Wenn ich das Bügeleisen nicht mehr gehört habe, habe ich sie irgendwo im Haus telefonieren gehört. War auch noch okay. Wenn ich sie nicht mehr telefonieren gehört habe, dann wurde es kritisch. Und ich weiß, und das erzählt mir auch meine Mutter und mein Vater erzählt mir das manchmal, dass ich dann aufgestanden bin häufig und habe sie gesucht. Wenn ich sie dann irgendwo was Stilles machen sehen habe, dann war es wieder okay, ich konnte wieder in den Keller gehen, konnte weiterspielen. Aber alleine das Gefühl, es ist jemand da, für Notfälle. Es ist jemand da, wenn ich Dinge teilen will, wenn ich zum Beispiel erzählen will, was ich gerade gespielt habe, was auch immer. Und ich glaube, dass nicht nur ich die Erfahrung gemacht habe, meine Geschwister genauso. Und wenn ich jetzt überlege, was hat mir das gegeben? Ich glaube, nicht zuletzt ist vielleicht ein gesundes Selbstbewusstsein, vielleicht ein übertriebenes, ich weiß es nicht, aber kommt sicherlich daher, dass ich einfach immer wusste, da ist jemand da, an den ich mich anlehnen kann. Ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie ihre außerhäusliche Karriere in eine innerhäusliche verwandelt hat. Und würde dementsprechend hoffen, dass viele Kinder das Glück erfahren, sei es ein anderes Elternteil, ist mir dann eigentlich, also da will ich kein Dogma draus machen, aber dass jemand zu Hause ist, der auch nicht irgendjemand Fremdes ist oder so, sondern eben eine Bezugsperson. Das hat mir sehr viel bedeutet.
Ich kann das auch nur bestätigen. Also bei mir war das halt ähnlich. Gut, ich habe jetzt keine neuen Geschwister gehabt, aber ich denke, das kommt ja auch auf die Zahl gar nicht an.
Ja.
Aber einfach, weil auch in dieser Phase, glaube ich, die Mutter auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, ja gut, da kann auch der Vater die ganze Zeit zu Hause sein und halt immer da sein. Aber ich glaube, darum halt nicht drum herum zu reden, dass in einem Alter von 4, 5, 6, keine Ahnung, 8 Jahren, dass einfach die Mutter so die Bezugsperson ist. Ja, das ist, also muss man gar nicht groß jetzt das psychologisch untersuchen oder so. Und das empfand ich halt einfach auch als unglaublich bereichernd. Egal, ob es jetzt dann Spielen ist oder ob wenn man dann nach Hause kommt und man kann dann mal irgendwas fragen oder wenn irgendwie die Dinge sind, wie wenn man von der Schule kommt, man muss dann wieder irgendwas wegen irgendeinem Brief unterschreiben lassen, irgendeine Klassenarbeit oder Klassenfahrt oder was da auch immer ansteht. Das war halt irgendwie immer klar, das mache ich halt mit der Mama. Das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt mein Vater gesagt hat, ja, das ist aber jetzt hier deine Arbeit oder so. Es war einfach eine natürliche Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte. Und da bin ich auch riesig dankbar für. Bei mir war das ähnlich. Sie hat da auch einfach gesagt, ab einem gewissen Teil, sie ist also Ärztin, hat dann auch nach dem Studium gesagt, wo man dann normalerweise eine Facharztausbildung macht und dann hier ja, und Arzt ist ja auch, gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Hat sie einfach gesagt, nee, ich mache das so lang, mache ich jetzt wirklich nur diesen Mutterberuf. Und das finde ich auch so schade, dass das oft gar nicht anerkannt wird, dieser Beruf der Mutter, wie du halt sagtest, was halt eine Mutter einfach alles leistet. Das sind teilweise ökonomische Dinge, das sind Gesellschaft, also so dieses Einen. Ja, dann ist es einfach Hausrat führen und alle möglichen Dinge, die halt da zusammenkommen, das wird eigentlich teilweise einfach nur gering geschätzt oder einfach in der Form auch gar nicht gewertschätzt. Auch gar nicht wertgeschätzt, wenn man überlegt, was es für andere Dinge gibt, die als Beruf offiziell anerkannt sind. Mit Rentenversicherung und dem ganzen.
Ja, also ihr habt ja schon beide sehr viel gesagt, man kann, glaube ich, nicht mehr so viel ergänzen. Aber was ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung gemerkt habe, viele Leute, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich das so zu leisten einfach, dass die Mutter vielleicht zu Hause bleibt, dass die Kinder dann häufig gesagt haben, wenn die bei uns zu Hause waren, ach, das ist aber so schön, dass deine Mutter, dass die Eltern Zeit haben, dass man zusammen isst, vielleicht Mittag oder abends. Da hat man einfach gemerkt, da fehlt diesen Leuten so ein bisschen was, wo sie einfach so ein Zuhause haben, wie man es einfach auch schon sagt. Das muss man diesen Leuten nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil einige können es einfach nicht leisten oder haben einen Beruf, wo es einfach nicht anders geht. Aber ich habe es immer sehr gemerkt, da fehlte dann den Leuten immer was. Die waren immer sehr dankbar und haben das immer sehr gern gemocht, dann zu uns zu kommen.
Ja, aber ich glaube, insgesamt kann man schon festhalten, das kam bei dir auch ein bisschen raus, dass es letztlich darum geht, auch wenn wir jetzt uns wieder darüber unterhalten, dass wir ja vielleicht auch werdende Eltern sind, dass es darum geht, sich eben zu überlegen, wenn ich ein Kind in die Welt setze oder mehrere, dann übernehme ich ja als Partner auch die Verantwortung dafür, dass diese Kinder unter bestmöglichen, unter möglichst optimalen Bedingungen aufwachsen. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die einem klar sein muss. Ne?
Wir haben jetzt viel über das Frauenbild gesprochen und über das Bild oder die Vorstellung der Mutter oder der Aufgabe der Mutter. Mich würde jetzt einfach interessieren, was euer Männerbild ist, wie ihr euch vorstellt, wie ihr eure Aufgabe, eure Rolle, wie ihr euch das denkt.
Ja, geben wir die Frage doch mal in die Runde.
Na gut, also da fällt mir halt dann erstmal ein, Rolle des Mannes, da fällt mir eigentlich so direkt mal so die Rolle des Ehemannes ein, obwohl das natürlich, denke ich mal, auch viel weiter gefächert ist. Aber kann ich auch wieder nur aus einer persönlichen Erfahrung einfach so sprechen, wie ich es halt bei meinem Vater erlebt habe, war es einfach so, dass er einfach eine unglaublich unterstützende Rolle einfach für die ganze Familie einfach gespielt hat. Es war jetzt nicht, dass irgendwelche Standardgeschichten nach dem Motto, der geht dann arbeiten, bringt das Geld nach Hause, die Mama kümmert sich um die Kinder, so ist ja quasi so um das soziale gute Klima. Das hat man einfach bei jeder Kleinigkeit gemerkt. Das waren so Dinge wie, also er war Lateinlehrer, und wenn ich ein Problem im Lateinunterricht hatte, habe ich dann gesagt, hier Papa, ja, ich habe dummerweise morgen wieder Klassenarbeit, habe keine Lust jetzt da viel zu tun, erklär mal, wie das so geht. Ja, und das sind dann so Kleinigkeiten, da kann ich dann hingehen, kann genau sagen, hier, hilf mir da mal. Oder wenn es dann, oder wo ich dann noch kleiner war, oder wo ich mit meinen Geschwistern einfach dann in den Zoo gegangen bin oder irgendwas gemacht habe. Das macht man halt mit dem Papa oder dann irgendwie oder im Park spielen und ich weiß nicht was. Ja? Hört sich vielleicht ein bisschen klischeehaft und kitschig alles an, aber es sind einfach genau diese normalen Dinge, die halt diesen Alter einfach dieses Unterstützende, die das einfach mit sich bringen. Und das ist dann einfach so, dass dann für mich mein Vater dann deshalb einfach irgendwie eine Respektperson oder eine Person war, an die ich mich einfach auch so aufgerichtet habe. Halt eine Vaterfigur. Natürlich reibt man sich daran dann auch, aber es ist halt auch einfach immer dieses Fürsorgliche, halt dieses sich kümmern. Also das fällt mir jetzt direkt so ein.
Ich glaube auch, wenn man so dieses Männerbild beschreibt, was man vielleicht selbst hat, kann man das immer nur sehr persönlich machen, weil man sehr, sehr vielen Einflüssen, einfach Vorbildern, wie du sagst, der eigene Vater spricht. Aber was ich einfach bei uns in der Familie gemerkt habe, ist, dass einfach mein Vater ist eher so ein bisschen der federführend ist, vielleicht auch der strengere ist, aber dass das zumindest für die Jungs immer sehr wichtig gewesen ist, dass sie neben diesem, was ihr auch sehr schön beschrieben habt, irgendwie so dieses liebevolle, die Mutter, die da ist, da man was hat, wo man mal draußen was macht oder der auch mal strenger ist einfach. Aber einfach dieses Zusammenspiel von beiden ist dann sehr, sehr wichtig, weil sonst fehlt irgendwie etwas. Also ich kenne auch viele meiner Freunde, die vielleicht jetzt nur eine Mutter, also eine mütterliche Erziehung haben, die sind dann manchmal einfach, wenn man da ein bisschen strenger war oder sie mal sich mit denen gestritten haben, hatten die gar nicht schon eine Verteidigung oder konnten sich nicht so gut verteidigen einfach argumentativ. Weiß ich jetzt nicht weiß, ob es damit zu tun hat, das kann natürlich andere Faktoren haben. Aber einfach, dass man auch so einen Reibungspunkt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch dann als Mann einfach mal, auch wenn es jetzt klischeehaft anhört, mal der Strengere ist, mal der Federführende ist, mal sagt, das geht nicht. Ja. Also das sehe ich so.
Ich glaube, das ist wichtig. Da wird ja auch so ein bisschen das dann deutlich, ja, was so ja, vom Natürlichen her einfach in uns Menschen grundgelegt ist. Ne? Was auch vielleicht einiges sagt über dieses Wort Rolle. Ich finde das nicht so glücklich, ne, wie man es heute verwendet. Aber was so grundgelegt ist, nämlich dass Frau und Mann, ne, so in einer Partnerschaft, ich würde mal sagen, bewusst so ein bisschen in einer Kameradschaft, in einem Zueinander, als eine Einheit wirken, ja, zum Wohle von Kindern. Ja? Also, und da hat jeder sein Spezifikum, weil er einfach so ist, wie er ist. Man kann das nicht generell über einen Kamm bürsten und sagen, also alle Männer sind so und so und so und alle Frauen sind so und so und so. Aber, und das finde ich das Entscheidende, unsere heutige Tendenz ist ja zu sagen, also zwischen Mann und Frau gibt es keinen Unterschied. Du hast das ja eben gesagt, Katharina, so in der Einleitung, ne, bezeichnend, dass das auf der Internetseite des Bundesfamilienministeriums steht. Ja, also finde ich schon wirklich bezeichnend. Zwischen Mann und Frau gibt es keinen Unterschied, wird schnell so gesagt, sondern dahinter steht ja, sie werden in Rollen hineingedrängt. Und dahinter steht wieder, also diese Rollen, das müssen wir beseitigen. Ja? Ja. Und das, ich glaube nicht, dass das stimmt. Man wird nicht in eine Rolle geboren, sondern ich glaube, das ist vorher, dass, sagen wir mal so, die Auffassung des christlichen Glaubens könnte man so auf den Punkt bringen, Mann und Frau sind gleichberechtigt, natürlich, auf jeden Fall. Und da hat es auch in der Geschichte Schieflagen gegeben, das muss man auch mal herzhaft sagen und zugestehen. Ja? Sie sind gleichberechtigt, aber nicht gleichartig. Mhm. Ja? Und das ist natürlich, das will keiner gerne hören. Dann kommen da irgendwelche Krawallfeministinnen und schlagen dich mit Argumenten tot. Ja? Aber das, ich glaube schon, dass es so ist. Und das spiegelt ja eure, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da sehr gut wiederfinden aus dem Erleben meiner eigenen Familie, das spiegelt doch unsere Erfahrung wider, dass eine Frau nicht durch einen Mann austauschbar ist und ein Mann nicht durch eine Frau. Ja. Der das behauptet, der hat vielleicht Ideologien im Kopf, aber der ist nicht realistisch.
Oh, keine Erinnerungen mehr. Ja. Also was mir so einfällt, ist, wenn ich will mich ja nicht drücken vor der Runde mit den Frauen und Männern, also ich stell mich selbst schon so ein wenig als Komplize meiner Frau vor, jetzt in der Zukunft, ja, wenn es um Ehe geht, und zwar in der Hinsicht, als dass man eben schon als Einheit auftritt, ein bisschen das, was du gerade eben geschildert hast auch, aber wo es eben schon Dinge gibt, wo man weiß, es ist besser, wenn der Vater Dinge sagt, einfach mit der Autorität, die auch daher kommt, dass man vielleicht viel draußen ist, ja. Und dass wiederum aber auch die Mutter einfach auch andere Dinge im Auge hat. Also wenn ich zum Beispiel sehe, bei uns zu Hause ist es ganz klar, dadurch, dass die Mutter mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat, hat sie Beziehungen mehr im Auge. Der Vater hat vielleicht mehr solche Dinge wie Recht, Richtigkeit, Dinge, die wahr sind, Prinzipien, die den Kindern beigebracht worden sind. Die Mutter dagegen vielleicht mehr, und ich glaube, das liegt auch in der Natur der beiden Geschlechter, wie bringe ich das rüber? Wie kann ich das in Portion verpacken, dass es tatsächlich beim Kind ankommt? Und nicht sozusagen das Kind zu erschlagen mit der Wahrheit, sondern zu sagen, okay, er ist so und so gepolt. Ich merke das daran, wie er erzählt, wenn er aus der Schule kommt. Wir müssen ihm das so und so beibringen. Und dieses komplizenartige Vorgehen für das Gute, so stelle ich so ein bisschen so stelle ich mir das so ein bisschen für mich in der Zukunft vor. Und vor allen Dingen eben auch, dass ich weiß, Entscheidungen und gerade die wichtigen Entscheidungen werden zusammengefällt. Also ich finde deswegen auch immer so wichtig, wenn es um Kinder geht und in dieser sonst häufig im Fernsehen ja darüber gesprochen wird im Sinne von, ja, also was macht die Mutter, wenn das Kind kommt? Also ist eine Diskussion, die manchmal noch zu kurz greift, weil die Kinder in die Partnerschaft geboren werden und nicht der Mutter auf einmal am Leib hängen. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor und ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mir das auch nicht nehmen lassen wollen. Ich würde es mir nicht nehmen lassen wollen, Vater zu sein. Und auch das zu teilen und auch die ganzen glücklichen Momente. Damit sind ja nicht nur das ätzende Windeln wechseln oder so verbunden, sondern auch viele schöne Momente. Und insofern möchte ich sowas auch teilen. Aber eine Frage, die ich jetzt habe bezüglich dir, wäre dann, du hast gerade so ein bisschen umschrieben, wie auch das sozusagen in unserem Glauben auch oder das, wie es natürlich ist. Aber als Vertreter der Kirche, wie es nun einmal so ist, als Priester, wirst du dir wahrscheinlich nicht selten anhören müssen. Ja. Wirst du dir wahrscheinlich nicht selten anhören müssen. Ja, aber das ist die Kirche und die Heilige Schrift, die haben ja da doch relativ verstaubte Vorstellungen.
Ja.
Wie kann man denn als katholischer junger Christ dann auf sowas antworten?
Ja, da komme ich sofort zu. Ne? Nur du hast da eben so eine Nebenbemerkung gemacht, kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Und zwar, ich sag's mal in Anführungsstrichen, aus meinem eigenen Beobachten, also selbst Windeln wechseln ist nicht nur ätzend. Ich erlebe meinen Bruder zurzeit, der jetzt ein Jahr Papa ist, der jetzt schon Spaß dabei hat, seinem Sohn diese Windeln zu wechseln. Und dann, ne? Also das nur, auch das kann eine schöne Erfahrung sein. Nein, aber es ist also in der Tat so, klar, der Kirche haftet das Klischee an, die Frauen werden unterdrückt, nur die Männer können was erreichen, haben Machtpositionen, machen Karriere. Und die Frau, die kann in der Kirche knien und den Rosenkranz beten. So, das ist das Klischee, ja. Man muss sicherlich sagen, dass es, wie es in der Gesellschaft in der Vergangenheit das gegeben hat, ist das auch unbewusst in der Kirche gegeben hat. Aber ich glaube nicht, dass man das mit der Wahrheit unseres christlichen Glaubens legitimieren kann und sagen, jawohl, im christlichen Glauben ist die Frau unterdrückt. Sondern es fängt schon in der Heiligen Schrift an, im Schöpfungsbericht, ja, wo der Mann geschaffen ist und irgendwo merkt, er ist allein und dann, sagen wir mal, die Frau wird geschaffen und dann heißt es also, sie beide passen zueinander, sie sind sehr gut, jetzt ist das Schöpfungswerk wirklich vollendet. Also der eine Mensch ist von Gott geschaffen als Frau und Mann, ja, und dieses Zueinander hat Sinn und dieses Zueinander und diese Unterschiedlichkeit macht auch Sinn, weil wie gesagt, die eine was hat, was der andere nicht hat und umgekehrt auch von Gott her gedachten Auftrag, wie er sich ja seit dem Beginn der Menschheit verwirklicht, ne, in Ehe, Familie, in Sexualität und in diesen Dingen. Also und da gibt es keinen, der da höher steht, dass der Mann höher ist als die Frau, sondern beide als der eine Mensch haben die gleiche Würde und sind vor Gott gleichberechtigt.
Wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte, es ist ja eine viel diskutierte Frage, das Frauenpriestertum. Wenn doch beide gleich sind, gleichwertig, warum ist es dann der Frau nicht vergönnt, Priesterin zu werden?
Ja, ich glaube, so ein Knackpunkt dabei ist sicherlich der, dass man meint, wenn man Priester ist, dann hat man was in der katholischen Kirche erreicht. Ne? Dann hat man Macht und dann hat man das Sagen und dann hat man Ansehen und dann hat man Ruhm. Das wird so schnell auf dieses Strickmuster gelegt, wie es in der Gesellschaft hat. Ne? Hast du was, bist du was, kannst du dich im Glanz sonnen, das können Frauen heute so erreichen wie Männer auch, Gott sei Dank. Und gleich fragt man dann bei der katholischen Kirche, aber da geht es nicht. Ne? Aber also das glaube ich, kann man wirklich sagen, natürlich hat man als Priester in einer gewissen Weise Macht, will ich mal so sagen. Ne? Klar, man hat Aufgaben, die kann man gestalten, da hat man Freiheiten, aber ich glaube, jeder, der versucht, seinen priesterlichen Dienst richtig zu leben, der weiß eigentlich im Letzten, dass es ein Dienst ist, wirklich ein Dienst, ein Dienen. Und Dienen, das heißt, sich für etwas herzugeben, für eine große Idee, für eine Wirklichkeit, eine Realität. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten in der Kirche, das zu tun. Und Jesus Christus hat sich gedacht, dass dieser spezifische Dienst des Priesters für die gesamte Kirche, für alle anderen Menschen, ja, dass der halt nur Männern vorbehalten ist, auch ja nur bestimmten Männern, nämlich die, die Jesus beruft, die ja dann auch ehelos leben, auch das ist eine Berufung, und dass es andere Dienste in der Kirche gibt, die andere machen können. Aber es ist jetzt nicht, die Frau ist nicht weniger wert, weil sie nicht Priesterin sein kann oder sein darf, sondern Jesus Christus hat sich sicherlich etwas dabei gedacht. Und diese ganzen dummen Argumente, die sagen, nein, das hat Jesus nicht, das ist nur Zufall, ist nur so entstanden, weil eben damals die Frauen nichts zu sagen hatten. Also das, da gibt es mittlerweile wirklich auch genug vernünftige Gründe, die sagen, nein, das ist nicht so, sondern das ist ein Dienst für diese Gruppe von Männern, der zum Wohle aller ist. Und wenn man Priestertum mal ein bisschen mehr als Dienst und weniger als so einen Machtfaktor sieht und damit auch nicht die Priester überhöht, also Kirche ist nicht gleich Priester, sondern das Höchste in der Kirche, was man erreichen kann, ist es mal in den Himmel zu kommen und heilig zu werden. Ja? Also dann wäre dem schon viel Feuer entnommen und dann wird das auch nicht mehr so gesehen. Also ich darf es nicht, um Gottes Willen, und Frauen sind untergeordnet.
Ja. Ich finde das auch ganz interessant. Ich habe das auch mal irgendwann gehört, dass die Kirche ja eben jetzt Berufung nicht nur im Kontext mit dem Priestertum sieht, sondern dass eben zum Beispiel auch der, halt die Ehe eine Berufung ist. Und in dem Sinne ist dann auch die Mutterrolle, also auch wenn ich jetzt von Rolle spreche, ist vielleicht wieder das falsche Wort, aber einfach das Dasein als Mutter ist eben auch eine Form der Berufung. Ja, und die ist halt eben auch nur Frauen vorbehalten. Also gut, das ist dann halt, auch theologische Gründe. Aber ich meine, so ist es halt auch, dass halt schon auch da die Möglichkeit gibt, da sich zu verwirklichen in einem anderen Kontext. Ja, oder auch dann da seinen Lebensweg auch zu finden. Und dann kommen wir vielleicht auch wieder an den anderen Punkt zurück, dass das einfach auch oft nicht so gesehen wird. Mhm. Vielleicht wird es durch die Kirche oft nicht rübergebracht.
Ja.
Aber es ist einfach auch ein Teil der Berufung.
Klar.
Eine letzte Frage noch zum Schluss, ganz kurz. Ich habe den Eindruck, dass mit Johannes Paul II. Sich aber diese Wahrnehmung auch gewechselt hat. Also wenn man Theologieprofessoren aus den 70ern liest, dann scheint es einem so, als ob eben Frauenpriestertum eine große Rolle spielt, Frauen unterdrückt in der Kirche. Aber mit den Briefen Johannes Pauls II. An die Frauen hat sich ja auch die Rezeption der Lehre der Kirche innerhalb der Frauenschaft in Anführungszeichen verändert. Machst du diese Erfahrung auch, dass sich da einiges getan hat? Oder?
Also ich mache die Beobachtung, nur so wie ich es einschätzen kann, dass da doch auch eine Generation kommt, die das einfach nüchterner und realistischer sieht, die nicht mehr so diesen Kampfgeist in sich hat, das Gegeneinander Geschlechter und wir müssen jetzt hier kämpfen und, ne, und gegenseitig und ne, so wie es in den 60er, 70ern waren, sondern dass man versucht, also wir wollen an einer guten Welt bauen, wir wollen Frieden, wir wollen was erreichen, wir wollen nach Glück streben, wir wollen was Höheres und wie können wir das gemeinsam machen?
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben gerade gehört, nicht gegeneinander, sondern miteinander, dabei gleichwertig, aber nicht gleichartig. Tschüss und auf Wiedersehen.